Schön, dass ihr alle da seid. Titel der Predigt: Dank, Lobpreis und Anbetung. Wir feiern heute Erntedankfest. An so einem Tag führen wir uns vor Augen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir zu essen haben. Man kann Nahrung nicht produzieren. Man kann nur gute Voraussetzungen schaffen, dass Nahrung wächst. Niemand kann ein Getreidekorn herstellen. Wenn wir welche haben, können wir eine Menge daraus machen. Es ist gut, wenn man sich das immer wieder mal vergegenwärtigt, dass unsere Supermärkte leer wären, wenn Gott die Pflanzen nicht wachsen ließe. Da reicht es schon, wenn es nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend regnet. Menschen, die in der Landwirtschaft leben, kennen das noch persönlich. Die erleben das noch mit. Die nehmen diese Dinge unmittelbar wahr. Aber wenn jetzt jemand in Großstädten lebt, ist das für ihn heute so nicht wahrnehmbar. Ein Ernteausfall in früheren Zeiten war eine Katastrophe, die eine Hungersnot zur Folge hatte. Und es ist noch gar nicht lange her, dass die Wirtschaft in Deutschland völlig landwirtschaftlich geprägt war. Vor etwa 150 Jahren war Deutschland ein Agrarstaat. Und damals hat man diese Dinge noch erlebt. Und damals hat man auch noch sehr bewusst Erntedank gefeiert. Wer sich im März gefürchtet hat, dass die Saat erfriert, oder im Sommer wochenlang um den Regen gezittert hat, und Ende August bei der Getreideernte sich vor den Gewittern gefürchtet hat, der konnte gut Erntedankfest feiern. Heute bei uns im Land nehmen die Menschen das nicht mehr so wahr. Wenn bei uns im Land das Getreide nicht ausreicht, weil wir große Anbauflächen mit Mais bepflanzen, um daraus Treibstoff zu machen, dann kaufen wir eben auf dem Weltmarkt nach. Und das merkt man im Lebensmittelgeschäft vielleicht ein bisschen an etwas teureren Preisen. Bei den Menschen in den westlichen Industrienationen ist der Gedanke vorherrschend, dass wenn ich Geld habe, dann ist alles da, dann kann ich alles bekommen. Es wird also unterstellt, dass die Regale des Supermarkts immer voll sind. Das ist aber gar nicht so selbstverständlich. Es gibt im Supermarkt nicht ein Lager, aus dem man wochenlang Dinge entnehmen könnte, um die Regale zu füllen, sondern morgens kommen die LKW und laden das Zeug palettenweise ab, was für den Tag gebraucht wird, und am nächsten Morgen müssen sie wiederkommen. Sonst ist in 2-3 Tagen richtig leer. Das ist in gewissem Sinne von der Hand in den Mund gelebt. Nicht, was heute gebraucht wird, wird morgens früh angeliefert. Hoffentlich klappt das immer. Erstaunlicherweise hat in den vergangenen Jahren die Organisation von diesem von der Hand in den Mund leben gut funktioniert. Und das ist nicht nur in den Supermärkten so, das ist auch in der Industrie so. Es gibt Firmen, da würde die Produktion stehen bleiben, wenn nur 2 LKW-Ladungen am Tag ausfallen. Da fahren die LKW auf den Hof, bringen das Material und nehmen die Fertigprodukte wieder mit. Das ist ein ständiger Fluss, den ganzen Tag lang. Und wehe, es fallen 2 LKW aus, dann steht die Produktion. Aber wenn es nun so ist, dass ich durch meine Leistung das Geld verdiene, mit dem ich alles kaufen kann, was ich brauche, dann kann es leicht passieren, dass ich nicht einsehe, wem ich eigentlich dafür danken soll. Nicht, wenn ich selber durch eigene Leistung, ich bin ja gut, ne, das Geld verdient habe, wem soll ich denn da danken? Wir haben trotzdem viel Anlass zum Danken. Man stelle sich vor, dass der Strom mal eine Woche ausfällt. Und je mehr Ökostrom wir im Netz haben, desto wahrscheinlicher wird das. Dann steht fast überall die Produktion, und zwar sofort. Alle Maschinen, die wir in der Produktion haben, laufen mit Strom. Das ist nicht mehr wie um 1900, wo eine Dampfmaschine die Maschinen in der Firma antrieb und die brauchten nur ihre Kohle und ihr Wasser und dann lief das. Sondern wenn der Strom ausgeht, steht die Produktion sofort. Aber nicht nur das. Denken wir mal an unseren Supermarkt. Die LKW, die morgens kommen sollen, die können noch genauso lange fahren, wie sie Kraftstoff im Tank haben. Denn an der Tanke gibt's nicht mehr. Die Zapfsäulen laufen mit Strom. Und der ist nicht da. Also gibt's auch keinen Kraftstoff. Und wenn die LKW nicht fahren können, gibt's in den Supermärkten nach 2 Tagen nichts mehr zu essen. Das Telefon geht nicht mehr. Und zwar sofort. Die modernen Anschlüsse sind alle stromabhängig. Das Mobiltelefon läuft noch so lange, bis der Akku alle ist. Die Verkehrsampeln gehen nicht mehr. Autofahren geht nur noch so lange, bis der Tank leer ist. Fernsehen geht nicht, Internet geht nicht, E-Mail geht nicht. Die Paketdienste kommen nicht mehr, der Tank in ihren LKWs ist auch leer. Danke Gott jeden Tag, denn dieses empfindliche System funktioniert. Wir stehen da auf hauchdünnem Eis. Für alle, die das Funktionieren unseres Systems als eine Selbstverständlichkeit empfinden, wäre eine Woche Stromausfall so eine Art Weltuntergang. Aber schon viel kleinere Störungen stecken wir gar nicht gut weg. Wir haben die Kultur des Meckerns entwickelt. Wenn irgendwas nicht ganz so läuft, wie wir uns das denken, wird gemeckert. Es wird nicht gedankt, wenn es läuft, aber gemeckert, wenn es nicht läuft. Wir als Christen sollten es nicht tun. Und wenn wir es tun, sollten wir es möglichst schnell abstellen. Das Meckern ist das Gegenteil von Dankbarkeit. In der Lutherbibel heißt das Murren. Man zieht in diesem Falle in Zweifel, dass Gott alles im Griff hat. Man hat sozusagen das Gefühl, etwas besser zu wissen, was passieren müsste und wie die Dinge laufen sollten. Eigentlich ist das ziemlich heftig. Und bei 4. Mose 14 lesen wir, was Gott davon hält. Wie lange murrt diese Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten. Entschuldigung, ich habe meine Brille nämlich vergessen. Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört. Darum sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott die Dinge im Griff hat und uns liebt, dann gibt es überhaupt nichts zu meckern. Unser Problem ist dann jeweils nur, dass wir nicht wissen, warum Gott bestimmte Dinge tut oder bestimmte Dinge geschehen lässt oder bestimmte Dinge duldet. Und was am Ende bei der Geschichte herauskommt. Das ist echter Glaube, echtes Vertrauen in Gott, wenn wir gegen den Augenschein an seinen Verheißungen festhalten. Kaleb und Josua hatten nicht gemeckert, sondern Gottes Verheißungen geglaubt. Auch wenn der Augenschein dagegen sprach. Sie sollten das Land erobern, hatten bei ihrer Kundschaftsreise gesehen, das sind befestigte Städte und die Leute, die da leben, sind riesengroß. Rein menschlich gesehen hätte man sagen müssen, das können wir nicht. Aber Gott hat verheißen, sie können. Und die Menge der Kundschafter haben gesagt, das können wir nicht. Und Kaleb und Josua haben gesagt, das können wir doch, weil Gott mit uns ist. Das macht einen Unterschied. Jesus hat mal gesagt, dass wir werden sollen wie die Kinder. Und da habe ich in Erinnerung ein Erlebnis mit meinem Enkel Robin, der, als er ungefähr 8 Jahre alt war, bei mir zu Besuch war. Meine Frau war eine Woche im Krankenhaus. Und da kam er jeden Morgen an strahlte mich an und sagte, Nonnenpuh, was machen wir heute? Der hat nicht Vorschläge gemacht oder so, ich will heute dies, ich will heute das, nö. Der kam einfach jeden Morgen und sagte, was machen wir heute? Das könnten wir doch mit unserem himmlischen Vater auch machen. Dass wir nicht morgens aus dem Bett kommen und uns gleich furchtbare Sorgen machen, was wird dieser Tag denn bloß bringen und wie kriege ich dies hin und wie kriege ich jedes hin, sondern dass man morgens zu seinem himmlischen Vater sagt, Vater, was machen wir heute? David kann uns da ein Vorbild sein. Wir lesen im Psalm 42, Vers 12, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Achtet mal genau auf die Formulierung. David hatte ja in seinem Leben Riesenprobleme. Und ein sündfreies Leben hat er wahrlich auch nicht geführt. Und trotzdem heißt es, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Und das kann man an dieser Formulierung deutlich sehen. Er sagt nämlich nicht, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Ich werde Gott danken, wenn er mich gerettet hat. Das wäre ja eigentlich natürlich. Nicht? Wir danken doch normalerweise für Dinge, die wir empfangen haben. Nicht? Wir kriegen ein Geburtstagsgeschenk und danken dafür. Und hier bei David ist das anders. Er sagt, ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Der zieht überhaupt nicht in Zweifel an dieser Stelle, dass Gott ihn retten wird. Er könnte doch auch hingehen und Gott anflehen und rette mich jetzt und wenn du mich gerettet hast, dann danke ich dir. Nee, ist andersrum. Er ist sich seiner Sache in der Beziehung völlig sicher, dass Gott ihn retten wird. Das ist richtiges Vertrauen. Und das ist das, was David zu einem Mann gemacht hat, der nach Gottes Herzen ist. Er hat nicht gemeckert, er hat in einer ganz erstaunlichen Weise auf seinen Gott vertraut. Denn ich werde ihm noch danken. Ich werde. Nicht, ich werde möglicherweise, wenn er mich rettet. Nein, ich werde. Ist fertig. Ist eine abgeschlossene Sache. Die Tatsache, dass Gott seine Rettung ist, wird überhaupt nicht in Zweifel gezogen. Wir wollen statt der Kultur des Meckerns eine Kultur des Dankens entwickeln. Setz dich mal hin und schreib alles auf, was du hast. Da werden manche Leute sogar in Schwierigkeiten kommen, da ist inzwischen so viel im Haus, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie alles haben. Aber schreib mal auf, was du weißt, dass du alles hast. Das ist nämlich eine ganz schöne Liste. Und mach dich drüber her und danke für alle diese Dinge im Einzelnen, die du hast. Das ist eine ganz tolle Sache. Es sind viele Dinge, die wir für selbstverständlich halten, die das nicht sind. Das fängt schon an, jetzt um diese Jahreszeit mit der Wohnung, die geheizt ist, die warm ist. Wo wir nicht frieren müssen, dass wir jeden Tag zu essen haben, dass wir nicht hungern müssen. Das macht richtig Spaß, wenn man nicht genug zu essen hat und dann noch frieren muss. Ich kenne das ganz genau. Winter 46. Und da kommt also eine Riesenmenge so, ich will mal sagen, Gegenstände, sachliche Dinge zusammen, für die wir danken können. Vielleicht findet sich aber auf der Liste noch mehr. Vielleicht kannst du noch für einen treuen Ehepartner danken, für Kinder danken, die gesund sind. Das ist dann schon nochmal eine andere Ebene, wenn es um Menschen geht und nicht um Sachen. Aber den allergrößten Dank haben wir Christen nötig und dürfen wir aussprechen für die geistlichen Dinge. Dass Jesus gekommen ist, dass er uns errettet hat, dass wir uns vor dem Tod nicht fürchten müssen, dass wir eine himmlische Heimat haben, da kommt richtig was zusammen. Wir danken für die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, auf die wir uns hundertprozentig verlassen können. Was für eine Not haben Menschen, die Jesus nicht kennen, dadurch, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht mit ihrem Leben, dass sie nicht wissen, wo sie hinkommen, wenn sie sterben. Diesen Dank kann man zu einem richtigen Lobpreis ausbauen. Wir müssen in unserem Gebetsleben davon wegkommen, nur Gott unseren eigenen Plunder vor die Füße zu werfen. Ich brauche dies, ich brauche das, segne mich hier, segne mich da. Wir dürfen unsere eigenen Wünsche im Gebet vorbringen, aber sie sollten nicht an erster Stelle stehen und sie sollten auf keinen Fall an einziger Stelle stehen. Achte mal darauf, wie das Vater Unser beginnt. Vater Unser, der du bist im Himmel, die Ansprache. Geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Es geht also im Vater Unser, in dem ersten Abschnitt, ihr kennt ihn alle, nur um Gott, nicht um unsere Sachen. Und das ist eine Struktur für Gebet, die wir eigentlich übernehmen sollten, dass wir eigentlich immer mit Gottes Willen, mit dem, was Gott möchte, mit Lobpreis, mit Dank beginnen. Die anderen Sachen dürfen wir dann auch bringen. Dazu sind wir auch aufgefordert. Das ist völlig in Ordnung. Aber eben nicht an erster Stelle und nicht an einziger Stelle. Wer betet und seine eigenen Wünsche in den Vordergrund stellt, stellt dabei automatisch Gott in den Hintergrund. Und das ist einfach die falsche Reihenfolge. Jesus hat übrigens das völlige Gegenteil getan. Er hat seine eigenen Wünsche immer ganz nach hinten gestellt und den Willen Gottes völlig in den Vordergrund. Wir lesen Matthäus 26, ab Vers 36. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und da hätte er wirklich Anlass gehabt, um seine Wünsche zu beten. Tat er aber nicht. Sieh auf Jesus und nicht auf deine Probleme. Wenn du Gott in den Vordergrund stellst, dann treten auch deine Probleme in den Hintergrund und tun auch gar nicht mehr so weh. Leiste dir mal den Luxus, beim Beten nur Lobpreis und Danken zu machen. Mal ganze 10 Minuten lang. Mal die eigenen Wünsche überhaupt nicht. Gott weiß das sowieso, was du brauchst. Nur Lob, Dank, Anbetung. Ganze 10 Minuten lang. Das ist nicht nur, dass du Gott damit deine Freude machst, sondern du wirst staunen, wie viel Spaß das macht, das zu tun. Üb das mal aus. Klappt nicht mit 3 Minuten, man muss schon ein bisschen länger. Aber 10 Minuten, dann merkt man es schon. Und länger darf es natürlich auch sein. Psalm 22, aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Na, das ist doch was, wenn wir Lobpreis machen, Gott thront über dem Lobpreis seines Volkes. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das ist übrigens der Grund, weswegen Lobpreis auch im Gottesdienst so enorm wichtig ist. Er schafft eine sozusagen verstärkte Anwesenheit Gottes. Und das ist nicht nur im Gottesdienst so, das kannst du auch zu Hause beim Beten machen. Natürlich ist der gemeinsame Lobpreis noch schöner und noch doller. Aber du kannst es auch allein. Und dann kommt noch etwas, was wir vielleicht gar nicht alle so im Kopf haben. Am Danken hängt eine Verheißung. 2. Chronik 7, Vers 6. Die Priester aber standen auf ihren Posten und die Leviten mit den Musikinstrumenten des Herrn, die der König David hatte machen lassen. Und jetzt kommt's. Um dem Herrn zu danken, dass seine Gnade ewig währt. Am Dank hängt die Gnade Gottes. Nicht wir singen, sei uns gnädig ewiglich oder sowas. Halten wir uns am Danken, dann währt Gottes Gnade für uns ewiglich. Entwickle für dein eigenes Gebetsleben eine Kultur des Dankens, dann kannst du dir der Gnade Gottes sicher sein. Aber es ist nicht nur das. Am Lobpreis hängt auch noch eine ganz bemerkenswerte Verheißung. die war mir sogar neu. Die hatte ich bis zur Vorbereitung dieser Predigt gar nicht gewusst. Psalm 8, Vers 3. Aus dem Lobpreis der Schwachen und Hilflosen baust du eine Mauer, an der deine Widersacher und Feinde zu Fall kommen. Das ist was ganz Seltsames. Nehmen wir das nochmal in uns auf. Was erwartet man denn von Schwachen und Hilflosen? Pflegestufe 2, ne? Das sind also Leute, da muss man sich drum kümmern, da muss man helfen. Die können allein nicht über die Straße, die können nicht laufen, die können was weiß ich alles nicht. Und Gott sagt da ganz was anderes. Gott sagt, wenn gerade diese Menschen, die Schwachen und die Hilflosen, Lobpreis machen, dann baut Gott daraus eine Mauer, an der die Mächte der Finsternis scheitern. Das ist ein Ding. Unser Anteil an der ganzen Geschichte ist lediglich der Lobpreis. Und da können wir sogar schwach und hilflos sein, dann ist er besonders wirksam. Gott baut daraus eine Mauer, an der die Mächte der Finsternis scheitern. Psalm 28. Jetzt habe ich etwas verdüdelt. Ja, Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit einem Lied. Oder Psalm 35, Vers 18. Ich will dir danken in der großen Gemeinde, unter zahlreichem Volk will ich dich rühmen. Entwickeln wir eine Kultur des Lobpreises, des Dankes in unserem Gebetsleben. Daraus macht Gott ganz bedeutende Dinge. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen.
Amen.